Vater, hab herzlichen Dank dafür, dass du hier in unserer Mitte bist. Danke, dass du hier bist, Heiliger Geist, dass du unser Herzen berührst und dass du ein wunderbares Werk heute unter uns tust, was wirklich Bedeutung hat für die Ewigkeit. Hab Dank, Heiliger Geist, dass du uns so angeleitet hast, etwas weiterzugeben, etwas freizulassen von dem, was du für unsere Kinder tun möchtest. Hab Dank, Jesus, du bist wirklich gut. Und komm bitte, du Heiliger Geist, und nimm uns jetzt mit weiter in das, was du vorbereitet hast, dass wir wirklich von dir empfangen, dass wir von dir, Heiliger Geist, empfangen und in unser Leben deine Perspektiven reinkommen. Jesus, hab Dank dafür. Ja, Amen. Ja, ich möchte versuchen, etwas weiterzugeben, was mich diese Woche so wirklich selber richtig ermutigt hat. Und zwar, bei einer Gebetszeit habe ich mich an das erinnert, was der Hartwig vergangenes Jahr im Frühling bei uns gelehrt hat, dass wir als Gemeinde vorbereitet auf die Endzeit sind. Und der Aspekt davon, der mir irgendwie, ich denke mal, so noch nicht offenbar geworden ist, ist, wie real das alles ist. Und ich möchte es gerne weitergeben, weil mich das richtig erfreut hat. Und zwar die Tatsache, dass Jesus wiederkommt, ist historische Realität. Und das möchte ich da herum, um diese Sache möchte ich einfach ein paar verschiedene Sachen weitergeben und dann auch euch anleiten in Gebet. Also, wir wissen das ja aus Gottes Wort, dass Jesus wiederkommt. Und ich denke, wir sind uns darin einig, dass es in unserem Alltag der Gedanke keine präsente Rolle spielt, dass uns das häufig nicht wirklich gegenwärtig ist. Jedenfalls geht mir das so. Ich weiß das, habe das im Hinterkopf, aber es hat nicht immer unbedingt eine Bedeutung für mich. Und irgendwie diese Woche in der Gebetszeit ist mir das so bing eingefallen, ey, das ist real. Es ist eine Realität und die ist gar nicht mehr lang hin für uns. Weil es kann maximal noch für die Jüngsten unter uns 90 bis 100 Jahre dauern. Es ist das Maximale, was es für uns dauern kann, dass wir unserem Herrn Jesus gegenüberstehen. Länger kann es nicht dauern. Ey, überlegt mal, wie kurz das ist. Wir stehen vor der Wiederkunft unseres Herrn. Entweder wir leben hier und er kommt wieder, wir erleben das in unserem jetzigen lebenden Zustand, oder wir werden gestorben sein und nach dem Tod hört Zeit auf zu existieren und im nächsten Moment kommt Jesus wieder und weckt uns auf. Also die Tatsache, dass Jesus wiederkommt und wir ihm gegenüberstehen, ist für unsere Säuglinge, sagen wir mal, lass uns das mal hochgreifen, 90 bis 100 Jahre entfernt. Was ist das weltgeschichtlich? Wie kurz ist das doch? Und für uns Älteren ist es vielleicht noch 50 Jahre entfernt. Oder noch kürzer. Also ich fand das faszinierend, den Gedanken, dass das so nah ist. Die Wiederkunft Jesu ist für uns, egal ob wir sie als Lebende hier auf der Erde oder als Leute, die Jesus aus den Toten auferweckt, egal. Die Zeit, die dazwischen steht, ist so kurz. Ich dachte, das ist ja genial. Jesus kommt wieder irgendwann. Im Rahmen unserer Zeitgeschichte kann das ja noch etlich dauern. Kann passieren, dass wir das nicht als Lebende auf dieser Welt erleben werden. Aber für unser persönliches Erleben ist es nicht mehr lang hin. Ich fand das absolut faszinierend. Und es ist die Realität. Das ist das, was ich empfangen habe, was mir irgendwie wie so eine ZIP-Datei sich für mich ausgepackt hat diese Woche. Dass das nicht mehr lang hin ist. Was sind 40, 50, 60, 80, 100 Jahre in der Weltgeschichte? Wir persönlich, unser persönliches Erleben von Jesu Wiederkunft ist definitiv nicht mehr als 100 Jahre und für die meisten von uns noch einen viel kürzeren Abschnitt entfernt. Das ist faszinierend. Jesus kommt wieder für uns persönlich in kurzer Zeit. Weltgeschichtlich gesehen Und für Leute, die nach uns leben werden, kann es sein, dass sie sagen, ja, damals haben die das auch geglaubt in Zwickau, dass Jesus bald wiederkommt. Und es hat noch Jahre gedauert. Auch unsere Generation hat es noch nicht erlebt. Das kann passieren, aber für unser persönliches Erleben ist das was ganz nahe bevorsteht. Und was die Weltgeschichte anbetrifft, deutet es ja auch darauf hin, dass es auch im geschichtlichen Zusammenhang wirklich nahe gekommen ist, dass die Zeit, dass Jesus wiederkommt. Und Jesus sagt, wenn ihr das alles anfangen seht zu geschehen, was zurzeit geschieht auf dieser Welt, an Leid, an Not, an unsagbarem Leid, dann hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung nahe ist. Die Zeit, wo es keine Ungerechtigkeit mehr geben wird, ist nahe für uns. Die Zeit, wo Leid aufhören wird, ist nahe für uns. Die Zeit, wo Jesus in Gerechtigkeit regiert, persönlich regiert, über die Geschicke der Menschheit, ist nahe gekommen. Jesus regiert, wird persönlich auf dieser Erde regieren. Die Erde wird umgestaltet sein. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird kein Leid mehr geben. Er wird persönlich regieren. Jesus Christus, der Reine und der Heilige. Jesus Christus, der völlig ohne Falsch ist. Bei Jesus gibt es keinerlei Ungerechtigkeit. Er selber wird regieren und alles wird sich seiner Regierung unterordnen. Es wird niemand geben, der dagegen aufbegehren kann. Niemanden. Niemand wird sich gegen die Schönheit und gegen die Heiligkeit, gegen die Sanftmut und gegen die Gerechtigkeit Jesu erheben können und irgendetwas anderes durchbringen. Es wird nicht sein. Und ich fand das gewaltig, dass das für unser persönliches Erleben nahe im geschichtlichen Zusammenhang nahe bevorsteht. Und ich glaube, dass es bedeutsam ist, dass das in unserem Herzen anfängt zu leben, weil dann das, was wir tun und das, was wir leiden und das, was uns in Bedrängnis bringt, in einem anderen Licht erscheinen kann. Und ich bin mir sicher, dass das auch nur übernatürlich gehen kann. Unsere menschliche Seele ist für die Erde geschaffen oder unser menschliches Empfinden. Und unser menschliches Empfinden kann auch nicht darüber hinaus. Aber Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der aus der Ewigkeit kommt und in die Ewigkeit hineingeht. Und weil dieser Heilige Geist, der aus der Ewigkeit kommt und in die Ewigkeit hineingeht, in uns ist, deswegen kann auch die Hoffnung und soll auch die Hoffnung für die Ewigkeit unser Herz bestimmen und regieren. Und dazu gibt's dann auch noch Bibelstellen. Und zwar fange ich das mal an, anzumalen. Ich versuche das zumindest. Ich habe mir das gedanklich vorgestellt, wie man das vielleicht darstellen kann. Wir sehen unser Leben vielleicht momentan so. Hier ist unsere Geburt. Hier ist unser Leben. Hier ist unser Tod. Und dann beginnt die Ewigkeit. So. Und wir stehen irgendwo in diesem Bereich, jetzt in unserem Leben. Für die Geburt machen wir das Sternchen und für den Tod machen wir das allgemein übliche Kreuz. So, in diesem Zeitraum bewegen wir uns jetzt an einer unterschiedlichen Stelle, die wir gar nicht selbst genau bestimmen können. Und wir sehen eigentlich, und das geht mir natürlich ganz genauso, wir sehen bis hierhin. Das ist das, was wir zumindest näherungsweise irgendwie überblicken können. Wo wir auch an anderen sehen können, andere Leute leben, wo wir Dinge betrachten können, das können wir irgendwie wahrnehmen mit unseren Sinnen. Und ab hier geht der Bereich los, den wir mit unseren menschlichen Sinnen nicht mehr wahrnehmen können und auch uns mit unseren menschlichen Sinnen nicht mehr vorstellen können. So, eine andere Variante ist, hier ist nicht der Punkt unseres Todes, sondern der Punkt, dass Jesus wiederkommt. Machen wir mal eine Sonne vielleicht, oder? Jesus kommt wieder, wird strahlen wie die Sonne, die gesamte Welt wird es sehen. Also entweder wir werden sterben oder Jesus kommt wieder. Das wird dem Leben im Natürlichen das Ende setzen. Und ab da beginnt die Ewigkeit. Und ich denke, in unserer menschlichen Wahrnehmung ist es mindestens so, dass die Ewigkeit für uns etwas ist, was wahrscheinlich dann kommt, was aber wir sehen wirklich, und das ist normal, wir sehen den Bereich, in dem wir jetzt leben. So, und jetzt bekommt aber dieser Bereich, in dem wir jetzt leben, versuche ich mal ansatzweise in Relation zu setzen zu dem, was wir geschichtlich überblicken. Also, weltgeschichtlich sind wir geboren und gestorben. Und für uns geht die Ewigkeit weiter. Und für andere geht dieser Prozess weiter, geboren, gestorben. Also dieser Zusammenhang, wenn wir unser eigenes Leben in einem geschichtlichen Zusammenhang sehen, wird es schon sehr kurz. So, und jetzt versuche ich das in Relation zu setzen zur Ewigkeit. Und das lässt sich natürlich nicht mehr grafisch darstellen. Aber ich mache hier einfach mal einen Doppelstrich. Das ist unser Leben. Und jetzt kommt die Ewigkeit. So. Genau, mit den drei Punkten, das habe ich mir auch so vorgenommen. Das befreit mich aus einer Zwangslage. Der ewige Strich. So. Und ihr kennt das sicherlich. Unsere menschliche Natur stellt sich davor eine ewige Zeit von Langeweile vor. Was soll da ewig, immer das Gleiche, ewig. Und es braucht Offenbarung vom Heiligen Geist, dass wir darüber anfangen, fröhlich zu denken, über diese Zeit, die da kommt. So, jetzt möchte ich mal ein Bibelwort vorlesen, aus Römer 8, ab Vers 18. Da steht, das schreibt Paulus, ich lese mal den Vers 17 mit ab Vers 16, weil wir vorhin auch vom Heiligen Geist gesprochen haben. Römer 8 ab Vers 16, da gehen wir in der Elberfelder einfach mal quer über die Überschrift drüber weg. Da steht, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, den uns Gott gegeben hat, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Erben Gottes von was? Von diesem ewigen Leben mit ihm. Wenn wir also Kinder Gottes sind, dann ist die Konsequenz daraus, dass wir mit Jesus Erben sind. Nämlich mit ihm zu leben in seiner Herrlichkeit. Und dann steht, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch verherrlicht werden. Aha. Vers 17. Und dann steht Vers 18 eine Begründung dafür, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und das möchte ich nochmal mit hier irgendwie versuchen reinzupacken. Hier in diesem Leben ist Bedrängnis, Druck, manchmal eine schwere Last, die auf uns drückt. Das kann man bestimmt von hinten nicht mehr gut sehen, ne? Seht ihr wenigstens den Klotz? Bedrängnis, von hüben und von drüben manchmal. Genau. Und das sind Leiden um Jesu Willen. Und wir kennen das hier in unserem Land auch. Es geht zum Beispiel los, dass Kinder in der Schule Druck bekommen von ihren Klassenkameraden. Und es ist manchmal, geht es der Seele an die Existenz, was da abläuft. Oder es geht in Arbeitsstellen in Richtung Mobbing. Da ist Druck auf das Leben oder auf die Seele bis hin zu existenzieller Not, bis dahin, dass Leute in Selbstmord gehen, wegen diesen Bedrängnissen, wegen diesen Drücken. Oder es gibt Unverständnis in unserer Verwandtschaft, was Entfremdung bewirkt, um des Glaubens willen. Also es gibt Bereiche, wo wir in unserem Leben um unseres Glaubens willen leiden. Das ist Fakt. Auch hier in Westeuropa. Und es ist, glaube ich, besonders für Kinder stark, was wir früher in unserer Schulzeit als politische Verfolgung erlebt haben in schwachen Ansätzen, erleben unsere Kinder jetzt in Bezug auf gesellschaftliche Normen, in Bezug auf konform gehen, in Bezug auf die Bosheit der Welt mitmachen. Machst du das nicht, hast du Druck. So, das ist das, was so in unserem Erlebnisbereich ist, an Leiden um Jesu Willen. Und jetzt möchte ich unseren Blick noch ein bisschen weiter fassen. Es gibt ein Leid von Geschwistern auf der Welt, was wir selber persönlich noch nicht gespürt und erlebt haben. Ich nenne zum Beispiel Nordkorea. Dort gibt es ein unsagbares Leid, unsagbare Qualen, die Menschen erleiden um des Namens Jesu Willen. Sie werden sadistisch gequält, mit Absicht, dafür, dass sie Jesus nachfolgen. Und zwar mit System, mit einem Staatsapparat der Finsternis, der mit äußerstem Hass versucht, alles auszulöschen, was Jesus nachfolgt. Und in diesen Menschen bleibt der Glauben am Leben, in diesem unsagbaren Leid, in Dingen, die wir nicht verstehen können und wo die Frage, warum müssen die das durchmachen, echt unbeantwortet im Raum steht. Dann gibt es Christen in islamischen Ländern, die unter Lebensgefahr sich versammeln, wo das, was wir heute tun, argwöhnisch beobachtet würde und wo die Gefahr bestehen würde, dass Leuten aufgelauert wird, wenn sie heimgehen, um sie gefangen zu nehmen, um Repressalien auszuüben, bis hin, um sie zu töten. Das ist der Alltag von Christen auf dieser Welt. Und zwar von einem großen Teil. Und das ist wirklich Leid. Und das ist wirklich Bedrängnis. Und ich glaube, auch unser Herz wird vom Heiligen Geist darauf vorbereitet, dass wir das zumindest für möglich halten und auch für nicht etwas völlig Außergewöhnliches halten, dass wir in Bedrängnissen leben um des Namens von Jesus willen. Das wird auch in unserem Land zunehmen, so wie die Kraft Gottes und die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde zunehmen wird. Das ist eine Verheißung Gottes, dass alle, die Jesus Christus nachfolgen wollen, Verfolgung leiden werden oder müssen. Und die kann sehr verschieden aussehen, die kann sich in absolutem Unverständnis unserem Weg gegenüber äußern, die kann sich in Verachtung äußern, die kann sich aber eben auch bis hin zu öffentlicher Verfolgung auswirken. Und das ist das, was hier in unserem Leben stattfindet, was wir zum Teil persönlich erleben und was wir auch in noch stärkerem Maße an Geschwistern in der Welt sehen. Extremer Druck, Leid und Verfolgung. Das sind Tatsachen. Und dann schreibt Paulus weiter, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit, mit jetziger Zeit ist das, was in unserem Leben stattfinden kann, in diesem Bereich, nicht ins Gewicht fallen, und das ist dann das, wo die Relationsverschiebung stattfindet zwischen Zeit und Ewigkeit, bis dahin, dass es nicht mehr wahrnehmbar ist gegenüber der Ewigkeit. Nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und der Heilige Geist, glaube ich, möchte uns dahin bringen, dass das für unsere persönliche Wahrnehmung, für unser persönliches Erleben die Realität ist, in der wir leben, die Relation ist, in der wir denken. Im Gegenteil schafft das, was wir erleiden und das, was besonders Christen auf der gesamten Welt erleiden, dass die Leiden Jesu vollendet werden. Es steht, Paulus schreibt von sich, ich vollende an meinem Leib und in meinem eigenen Leben das, was noch aussteht, an Bedrängnissen oder an Leiden des Christus. Und wenn diese vollständig sind, dann kommt Jesus wieder. Und ich bin gewiss, dass jeder, der irgendetwas an Verfolgung, an Repressalien um Jesu Willen erleidet, dieses Leid entzieht der Finsternis Boden. Dieses Leid nimmt dem Teufel Rechte zu wirken. Dieses Leid, was Geschwister in Nordkorea erleiden, ist ein reißt verheerende Löcher in der Finsternis. Dieses Leid, was Christen in islamischen Ländern erleiden, reißt verheerende Löcher in die Schlachtreihen der Finsternis, bringt sie zu Fall, weil das Leiden Jesu wirksam wird auf dieser Erde. Und das, was auch wir selber in unserem Leben erleben mögen, an Leid um Jesu Willen, reißt verheerende Löcher in der Finsternis. Es steht in Gottes Wort, dass in dem Psalmen steht, denn kostbar ist der Tod seiner Getreuen in den Augen des Herrn. Das heißt, dafür muss die Finsternis Tribut zahlen. Für jeden, der um Jesu Willen leidet, zahlt die Finsternis einen tödlichen Preis für sie selbst. Und für Jesus wird sein Sieg größer und offenbarer. Und für uns selbst bringt das, was wir an Bedrängnis um Jesu Willen haben, Frucht, die in Ewigkeit wirksam ist. So wie die Relation von unserem zeitlichen Lebensabschnitt klein wird in Bezug auf die Ewigkeit, so wird die Relation der Frucht, die wir in dieser Zeit bringen, groß. So wie die Rendite des Leides verschwindend klein wird in Bezug auf die Ewigkeit, so wird die Rendite der Frucht, die Jesus daraus hervorbringt, ewig groß. Da gibt es eine Relationsverschiebung, die Bedrängnis bringt um diesen Faktor größere Frucht und das Gewicht des Leides wird um diesen Faktor kleiner. So steht das in Gottes Wort. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das schreibt Paulus, der gelitten hat. Der weiß, was das bedeutet. Und ich glaube nicht, dass Paulus lügt, wenn er sagt, ich freue mich in den Leiden. Ich glaube nicht, dass er da lügt. Und dass er sagt, das ist ja meine Pflicht als Apostel, dass ich da jetzt noch ein nettes Gesicht dazu mache. Ich glaube, er hat eine Freude, die aus der Ewigkeit kommt, die ihm in sich eine Offenbarung darüber gibt, was das für eine Frucht in Ewigkeit bringt, was er jetzt auf der Erde für Jesus gelitten hat. Und das sage ich wirklich als Gottes Wort und nicht als mein eigenes Erleben. Aber ich glaube, wir müssen doch Gottes Wort für unser Denken zum Maßstab machen und das möchte ich auch für mich und nicht daran uns begrenzen und begrenzt bleiben, was wir selber schon können davon oder selber schon oder was ich selber schon glauben und leben kann. Das ist nicht in dem Maße, das ist nicht an dem Punkt, wo das hier in Gottes Wort steht. Aber ich habe irgendwie wirklich diesen Wunsch und auch die Zuversicht, dass Gottes Wort in uns etwas schafft an Freude auf die Ewigkeit und an eine Richtigstellung der Relationen, wie sie in Tatsache sind. Gott möchte, dass wir anfangen, in Bezug auf die Realität zu glauben. Gott möchte es genau umdrehen. Momentan für unser menschliches Verständnis ist das, was wir hier leben und wahrnehmen können, die Realität. Und die Ewigkeit ist eine Sache, die wir uns mühsam versuchen vorzustellen. Und der Heilige Geist möchte das umdrehen. Der Heilige Geist möchte, dass das Bewusstsein dieser Zeit mit Jesus, dass unser Glaube daran der Realität entspricht. Gott fordert uns nicht auf, dass wir etwas glauben, was unrealistisch ist, sondern Gott möchte, dass sich unser Glaube, unsere Wahrnehmung der objektiven Realität anpasst. Das hier, das ist die objektive Realität, das ist Tatsache. Das ist nicht eine Vorstellung, die wir uns mühsam irgendwie einreden müssen, sondern der Heilige Geist möchte, dass sich unser menschliches Vorstellungsvermögen an die objektive Realität anpasst. Vers 19 im Römer 8 weiter, da steht, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ebenso aber nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Nochmal. Nicht allein aber sie, die Schöpfung, wartet auf die Wiederkunft Jesu, also alles, was geschaffen ist, die gesamte Erde, die gesamte physische Welt, wartet darauf, dass Jesus wiederkommt und er durch seine erlösten Kinder regiert, durch uns. Darauf wartet die gesamte Welt, darauf wartet die ganze Schöpfung, auf diese Zukunft, die uns realistisch versprochen ist. Und ich möchte auf einen Vers jetzt weiter eingehen, da steht im Vers 23 im Römer 8, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes, das ist das, was uns jetzt schon mit dieser Zeit verbindet. Der Heilige Geist ist aus dieser Welt hier in uns, in dieser Welt. Heiliger Geist verknüpft uns, und das stelle ich mal noch da. Der Heilige Geist ist ab dem Moment, wo wir irgendwann auf diesem Weg wiedergeboren werden. Wie tut man denn Wiedergeburt darstellen? Ich mache mal eine Taube hin. Ich versuche das zumindest. Oh. Also es ist jetzt kein Bussard, sondern eine Taube. So. Ab dem Moment, wo wir wiedergeboren sind, ist die Ewigkeit in unserem Leben. Ist der Heilige Geist mit uns. Ab dem Moment leben wir im Geist schon in der Ewigkeit. In Gottes Wort steht, dass der Heilige Geist das Unterpfand auf unsere Erlösung hin ist. Das heißt, er ist uns jetzt schon gegeben, um in uns zu leben aus der Ewigkeit. Dadurch lebt die Ewigkeit jetzt schon in uns. Und unser Zeitliches ist jetzt schon mit der Ewigkeit verbunden. Und der Heilige Geist in uns kennt die Geheimnisse von dem, was hier stattfindet, in der Ewigkeit. Der Heilige Geist in uns ist in dieser Welt zu Hause, schon ewig gewesen, bei unserem Vater. Der Heilige Geist in uns kennt auch die Zukunft. Der Heilige Geist in uns kennt auch das, was stattfinden wird. Und denke ich, da sollen wir unsere Fantasie gebrauchen. Das hat uns der Hartwig auch sehr ermutigt, Anfang vorigen Jahres oder im April vorigen Jahres, oder war es März? Ich glaube, es war März schon, dass wir das als eine realistische Erwartung in unserem Leben lebendig werden lassen. Dass wir die Realität erkennen, dass wir für die Ewigkeit bestimmt sind. Und das möchte ich nochmal irgendwie zur Ermutigung sagen. Das, was wir um Jesu Willen tun, das, was Jesus durch uns tut und in unserem Herzen tut, jede Veränderung von unserem Charakter, jedes Berühren in unserem Herzen, hat Rendite in Ewigkeit und wirkt sich aus auf unsere Ewigkeit. Und so ist das eine wahr, dass diese Zeit, in der wir leben, in der sich alles abspielt, was wir so kennen und die uns wirklich groß ist und die uns zum Teil Not macht und über die wir zum Teil rein menschlich nicht drüber hinausgucken können, so wie das im Licht der Ewigkeit auf einen nicht mehr wahrnehmbaren Moment schrumpft, so wird das, was in unserem Herzen um Jesu Willen passiert, was wir um seinetwillen tun, was er in uns verändert und neu schafft, in Ewigkeit Bestand haben und dadurch geheiligt. Dadurch bekommt unser Leben, dieser kleine kurze Moment in Bezug auf die Ewigkeit, eine ewige Bedeutung. Und das, glaube ich, soll uns wirklich ermutigen vom Heiligen Geist aus, dass wir nicht zu gering glauben von dem, was Gott in uns schaffen möchte und tun möchte. Alles steht in, so steht es im Kolosserbrief, was ihr tut, im Wort oder in euren Taten, in euren Werken, auf eurer Arbeit, zu Hause, bei der Erziehung, all das tut im Namen des Herrn und sagt Gott dem Vater Dank durch Jesus Christus. Und wenn wir die Dinge im Namen des Herrn tun, im Blick auf ihn tun, dann hat unser Leben Bedeutung für die Ewigkeit. Es wird nicht nichtig sein, nichtig werden all die Dinge, die jetzt Bedrängnis sind und ewig Bedeutung haben, die Dinge, die wir um seines Namens willen tun. So, jetzt möchte ich einen zweiten Vers vorlesen. Das hatte ich jetzt die Tage gelesen, das kommt mir heute früh so richtig beim Aufwachen, ging mir das so durch die Gedanken. Darum konnte ich mir das auch merken. Im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium im Kapitel 4. Da ist ein Abschnitt aus dem Alltag von Jesus auf der Erde beschrieben. Und da gibt es die Begebenheit, Jesus war unterwegs von Judäa, das ist die Gegend um Jerusalem herum, nach Galiläa. Und da liegt zwischendrin die Gegend von Samaria. So steht es im Vers 4 und 5. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzt sich einfach so an die Quelle nieder. Also es war dort war nichts Außergewöhnliches. Jesus war unterwegs, zu Fuß. Damals war die Autobahn noch nicht gebaut, die bis heute noch nicht gebaut wurde in der Gegend. Aber Jesus war zu Fuß unterwegs, es war heiß, es steht hier, es war um die 6. Stunde, das war also zwischen 11 und 12 Mittag, es war knalleheiß und Jesus hatte, weil er als Mensch auf der Erde gelebt wurde, ganz normal menschlichen Durst. Und da an dieser Reiseroute, die Reiseroute auch so gebaut war, so angelegt war, der Fußpfad, dass man dort an dieser Quelle vorbeikommt, lässt er sich dort nieder. Später lesen wir, dass er gar nichts hatte, um Wasser aus diesem Brunnen zu schöpfen. Hat also kein Schöpfgefäß mitgehabt. Und da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Also es war ein richtig menschlicher Alltag. Sie waren unterwegs. Jesus hat gesagt, geht mal in den Ort, kauft Brot und weiß nicht, was dazu noch gab, doch Fleisch. Was auch immer. Irgendwas gab es zu kaufen in dem Ort. Sie brauchten Reiseproviant und Jesus hat gesagt, ich ruhe mich hier aus. Ich warte auf euch hier. Wir sehen, dass auch dieser ganz normale Alltag von Jesus, vom Heiligen Geist geleitet war, weil er ihn empfangen hatte, weil er seinem Vater gehorsam war. Ich glaube nicht, dass Jesus in dem Moment überblickt hat, sehen konnte schon, was sich in nächster Zeit an diesem Brunnen abspielen würde. So glaube ich, ist ein Leben von einem, der aus dem Heiligen Geist lebt. Wir tun unseren Alltag und der Heilige Geist begleitet diesen Alltag und tut Dinge, die wir nicht vorhersehen können. So kam eine Frau aus Samaria, eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Die samariterische Frau spricht nun zu ihm, was bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Und kurze Zwischenerklärung, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern oder andere Übersetzungsmöglichkeit. Die Juden trinken nicht aus dem Becher von Samaritern, demzufolge. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Also es war eine zugleich göttliche und zugleich menschliche Situation. Jesus hat die Frau gebeten, ihr Wasser zu schöpfen, weil er kein Schöpfgefäß mit hatte. So ein Eimer, der an einer langen Schnur dranhängt, um runterschmeißen, hochholen und dann draus trinken. Und die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Und mit lebendigem Wasser ist ja Quellwasser gemeint, was frisch aus der Quelle fließt. Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Also es war keine Behauptung von der Frau, sondern sie hatte eine Ahnung, wenn er mir sagt, dass er lebendiges Wasser mir geben kann, dann muss er mehr sein als der, der uns diesen Brunnen gegeben hat. Ich finde es auch beachtlich, dies, die Leute damals in einem geschichtlichen Zusammenhang gelebt haben und wussten, dieser Brunnen, den hat uns unser Vater Jakob gegeben. Interessanterweise spricht sie als Samariterin von unserem Vater Jakob, obwohl die Samariter gar nicht zum Volk Israel gehört haben. Und Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und ich glaube, mit diesem Wasser, mit diesem lebendigen Wasser, was unseren Durst stillt, ist der Heilige Geist gemeint. Und Jesus sagt: Das Wasser, was ich dir geben werde, wird in dir eine Quelle von Wasser werden, das ins ewige Leben quillt. Und ich glaube, damit ist unter anderem, da gibt's bestimmt noch mehr, was dort drin steckt in dem Wort, was ich jetzt so nicht kenne. Aber eine Erklärung ist für mich: Das lebendige Wasser, was Jesus gibt, ist ein Vergleich für den Heiligen Geist. Weil Jesus sagt: Von euch werden, von eurem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, und als Nachsatz steht, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Bibelstelle mal bitte in der Konkordanz nachschlagen. Aber das stellt den Zusammenhang her, dass das, was Jesus hier meint, das Wasser, was er versprochen hat, dass das zu einer Quelle wird, die in das ewige Leben hinein quillt. Damit ist der Heilige Geist gemeint, weil er auch sagt, dass von unserem Körper, von unserem Leib, von unserem menschlichen Leben aus Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Danke, Andreas. Johannes 7, Vers 38 und 39. Also das stellt ganz klar den Zusammenhang her, dass das lebendige Wasser, was Jesus versprochen hat, der Heilige Geist ist. Und er sagt auch zu dieser Samariterin: Das ist das lebendige Wasser, was in das ewige Leben quillt, was weiter fließt, über unsere Zeit hinaus, über den Punkt, wo Jesus wiederkommt, beziehungsweise über den Punkt unseres Todes hinaus. Und das ist das, wo ich denke, dass wir da noch praktisch werden heute. Ich möchte nochmal den Zusammenhang herstellen zwischen dieser Stelle im Johannes 4. Da steht: Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Also in uns ist durch den Heiligen Geist eine Substanz, die bis in die Ewigkeit fließt. Jetzt schon. Und Jesus möchte, dass wir das wahrnehmen und auch wieder neu empfangen, das Bewusstsein, dass wir jetzt schon verbunden sind mit der Ewigkeit. Und dass unser Glaube sich nach der Realität richtet. Dass es nämlich bald bevorsteht, dass wir dort leben. Wir alle, die wir Jesus nachfolgen, werden bald in Gemeinschaft mit Jesus leben. Das steht definitiv fest. Was sind 50 bis 100 Jahre in der Weltgeschichte? So, jetzt nochmal zurück zu Römer 8. Im Vers 23. Da steht: Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Also diese Erstlingsgabe des Heiligen Geistes, die in uns das Verlangen nach dem Leben in der Ewigkeit herstellt, das ist der Heilige Geist, den wir empfangen haben, nachdem wir ihn darum gebeten haben. Und der Heilige Geist möchte durch diese Worte in uns eine realistische, fröhliche Hoffnung auf die Ewigkeit wecken. Und ich finde es für total verständlich, dass uns das irgendwie fremd vorkommt, weil wir so normalerweise von unserem menschlichen Leben beansprucht und auch vereinnahmt sind und das irgendwie in unserem menschlichen Leben normal ist. Aber der Heilige Geist, der uns gegeben ist, der lebt jetzt schon in der Ewigkeit. Und ab dem Moment, wo wir vom Heiligen Geist erfüllt worden sind, ist die Ewigkeit schon Teil unseres irdischen Lebens. Und unser Glaube, der beeinflusst unsere Einschätzung von Dingen und Situationen. Und in dem Maß, wie das Leben in der Ewigkeit für uns Realität ist, in dem Maß sehen wir auch Dinge, in denen wir jetzt leben, sei es Sachen, die uns begeistern, sei es Sachen, die uns bedrängen, sehen wir in einer anderen Realität, sie bekommen ein anderes Gewicht, ein realistisches Gewicht in Bezug auf das, was Tatsache ist. Und ich fange an, meine Fantasie zu gebrauchen. Das Leben mit Jesus in Ewigkeit ist ein Leben in Beziehungen ohne Leid, ohne Verletzungen. Ein Leben, wo kein Mensch den anderen verletzen wird, weil das, was in uns ist, was verletzend ist, ist weggetan. Das gehört zu unserem alten natürlichen Menschen. Wir werden nicht mehr fähig sein, uns einander zu verletzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden in Gemeinschaft mit Jesus sein. Mit dem, der an Kreativität nicht zu überbieten ist. Also der neue Himmel und die neue Erde, die Gott schaffen wird, wird das, was wir hier sehen, um ein Vielfaches übertreffen an an Detailliertheit, an Schönheit, an Unterschiedlichkeit, an Breite, an Verschiedenheit, an Schönheit, an Interessantheit. Alles wird um ein Vielfaches interessanter sein. Unser Leben wird um ein Vielfaches spannender, fröhlicher und interessanter sein. Das ist die Realität, für die uns Jesus bestimmt hat. Unser irdisches Denken will uns einreden, dass das, was wir hier sehen können, und es gibt wirklich viel Schönes zu sehen auf unserer Welt, es gibt auch viel Schönes zu erleben, dass das nicht zu überbieten geht. Wobei das ist nur auch in dieser Beziehung so wenig, so klein in Bezug auf das, was offenbar werden soll, wenn Jesus regiert, wenn wir mit ihm in Ewigkeit leben. Unser Tag ist Ablauf, wird jeden Tag neu interessant sein. Er wird jeden Tag anders sein. Es wird jeden Tag eine neue Freude geben. Es wird jeden Tag etwas geben, wo wir an unserem Vater eine neue Eigenschaft entdecken, über die wir begeistert sein werden. So bist du. Das ist herrlich. Und so, was du geschaffen hast, ist herrlich. Es ist gut. Es ist schön. Wir werden täglich neu begeistert sein über unseren Herrn Jesus. Er wird sich uns zeigen, wie er ist. Ihr kennt das sicher. Es gibt Momente, da ist man mit jemandem zusammen und es ist die Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft und man genießt die Gemeinschaft miteinander. Und das wird um ein Vielfaches stärker sein und nicht mehr getrübt werden von unseren eigenen Schwächen und Fehlern. Und die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus wird eine Feier sein. Und es wird nicht so eine Feier sein wie auf der Welt. Man ist bei jeder schönsten Feier irgendwann des Feierns müde. Das ist normal. Wir können das nicht. Unsere Seele kann das nicht. Sich beständig freuen und beständig feiern. Aber es wird eine beständige Feier sein mit unserem Herrn zusammen. Und das ist eine Realität, die uns definitiv in absehbarer Zeit, in aus unserer menschlichen Sicht überschaubaren Zeit begegnen wird. Und das ist das, was der Heilige Geist möchte, dass wir da heraus uns selbst sehen und da heraus Trost bekommen für Verfolgung, für Druck, für Leid, für unangenehme Dinge. Und ich weiß, dass das ein Prozess ist und ich stehe da total ganz am Anfang. Und ich denke, dass Gott das aber geben möchte und dass er das direkt geben möchte. Und deswegen denke ich, dass wir uns da jetzt Zeit nehmen zu beten, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, uns das ein Stück vor Augen zu malen. Und dass er uns Freude darauf gibt. Es gibt noch einen Aspekt, den ich noch mit den Gedanken hatte. Das fällt mir jetzt auch bloß gut wieder ein. Ich habe nämlich das Büchlein, wo ich das alles reingeschrieben hatte, zu Hause liegen lassen. Und zwar Jesus, unser Herr. Von ihm steht im Hebräerbrief, dass er das Kreuz, den Tod erduldete und die Schande nicht achtete, weil er auf die Belohnung geschaut hat. Weil er das erlitten hat, um der vor ihm liegenden Freude willen. Und das ist das, was, denke ich, aus dem ganzen Prozess von drüber nachdenken über die Ewigkeit herauskommen soll, von Gott aus, für uns, dass wir aufgrund der Relation, die der Heilige Geist uns klar gemacht hat, zwischen Zeit und Ewigkeit, uns auf die Ewigkeit freuen können, trotz der Bedrängnisse. Jesus sagt, er hat das Kreuz erduldet und die Schande, die Beschämung, das Leid, das Missverstehen nicht geachtet, um der vor ihm liegenden Freude willen. Also Jesus kannte das realistisch, worauf er zugeht. Und obwohl er als Mensch das an sich nicht aushalten konnte, war doch in ihm die Hoffnung und die Freude und die Rendite für sein Leid, die ihn wirklich erfreut hat. Und es steht in Gottes Wort, dass es Jesus um der vor ihm liegenden Freude willen ausgehalten hat. Und ich glaube, die größte Freude, auf die er sich freut, ist, mit uns Hochzeit zu feiern. Danach sehnt er sich, darauf freut er sich. Und das ist ein wichtiger Bestandteil seiner Freude, worauf er sich freut, weswegen er bereit war, dieses für einen Menschen nicht aushaltbare Leid auf sich zu nehmen. Und so glaube ich, dass es der Heilige Geist in uns schaffen möchte, dass die Freude auf die zukünftige Zeit für uns eine realistische Tatsache ist in unserem Denken, die sich auswirkt auf unsere Einschätzung von Situationen jetzt und hier. Und ich weiß auch, dass wir das nicht uns einreden können, aber wir können es empfangen. Und da komme ich nochmal zu dem Wort im Johannes 4, Johannes Evangelium im Kapitel 4. Da steht, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen jetzt trinken von dem lebendigen Wasser, weil unser Verstand das sowieso nicht wahrnehmen kann. Aber unser Geist in uns, der Heilige Geist in uns, möchte uns das vermitteln. Und ich glaube, dass der Heilige Geist darauf hört und auch uns diese Bitte erfüllt, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Herr, ich möchte dieses lebendige Wasser, diese lebendige, reale Hoffnung auf die Ewigkeit in mir empfangen. Und ich möchte, dass das für mich eine tatsächliche Freude bedeutet in den Dingen, die jetzt schwierig sind. Und ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist das transportiert und schafft. So. Ich denke, wir könnten das so machen, dass wir jetzt erstmal ein Stück still sind, jeder für sich. Einfach, ihr könnt euch auch ein bisschen im Raum verteilen. Wir müssen nicht unbedingt dann nebeneinander sitzen bleiben. Kniet euch hin oder stellt euch und sagt, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das, was mein Verstand jetzt nicht fassen kann, in meinem Herzen offenbarst, was du gesagt hast. Und dann betet mit euren Worten darum, um Freude auf die Ewigkeit. Betet um eine Offenbarung über diese schöne und wunderbare Realität, für die wir bestimmt sind. Betet darum, dass das Auswirkungen hat auf jeden Moment im Jetzt und Hier und in dem, was wir jetzt leiden und leben. Betet darum, dass der Heilige Geist euch diese Rendite auch vor Augen führt, was es bedeutet, was an Frucht daraus entsteht, wenn wir um Jesu Willen irgendetwas auf uns nehmen. So wirklich daran renditeorientiert glauben und wahrnehmen können, mit Freude auf das, was dadurch für uns an ewiger Frucht entsteht. Und ich leite das Gebet jetzt kurz an und dann bitte ich euch, dass ihr selber für euch dort zu Gott kommt und betet und fragt und das empfangt. Der Heilige Geist ist hier und wenn wir sagen, Herr, ich möchte von dir trinken, drückt es durch eure Hand aus, Herr, ich möchte von dir empfangen oder irgendetwas, wie es der Heilige Geist euch gibt. Und seid frei, steht auf, kniet euch hin, geht ein bisschen auf Abstand, dass man ein bisschen leise flüstern kann, wenn man jetzt nicht unbedingt möchte, dass der Nachbar das hört. Es ist wirklich eine Zeit jetzt, die wir mit Gott selber persönlich haben. Und das ist auch eine Sache, die kann niemand für den anderen empfangen, sondern nur für sich selbst. Vater, so danken wir dir in Jesu Namen, dass du lebendiges Wasser für uns bereitstehen hast. Danke, Herr, dass du das uns am Herzen erklären kannst, wie es wir mit unseren menschlichen Worten nicht ausdrücken können. Und so kommen wir zu dir, lieber Vater, und beten darum, dass das Bewusstsein der Ewigkeit, die nahe bevorsteht für uns, unser Leben prägt und wir von dir empfangen können. Herr, wir bringen dir alle Angst, die wir davor haben. Wir bringen dir hin, Herr, dort, wo Schuld dem im Wege steht, es empfangen zu können. Ich möchte jeden ermutigen, der jetzt in sich eine Unsicherheit hat, ob er überhaupt Jesus nachfolgt. Bitte komm und geh dem nach und rede mit jemandem, von dem du weißt, dass er Jesus nachfolgt, und frag ihn, wie kann das gehen, dass ich von neuem geboren werde? Wie kann das gehen, dass der Heilige Geist in mein Leben kommt? Wenn du nicht weißt, ob der Heilige Geist in deinem Leben bist, lass nicht locker. Frage einen jemanden, von dem du weißt, dass er vom Heiligen Geist erfüllt ist. Geh dem nach, dass du vom Neuen geboren werden kannst. Komm bitte, du Heiliger Geist, und berühre jetzt unser Herz und lass in uns das jetzt Substanz werden, was dein Wort sagt. Vater, wir geben dir zu, dass wir durstig sind und nach dir verlangen. Und Herr, das ist eine Haltung, die dir gefällt, dass wir gern von dir nehmen und trinken wollen. Wir danken dir, dass du jetzt unser Herz wirklich berührt hast und damit weitergehst, dass wir von dir trinken und lebendiges Wasser, dein Geist uns erfüllt.